Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute mit Kapitel 16 des 5. Buches der Horus Heresy mit dem Titel Fulcrim, dem Primarchen der 3. Legion des Imperators und fast jetzt schon bzw. künftigen Diener des Slaanesh, zudem die Hauslegion meines immerwährenden Podcast-Partners und Freund seit Anbeginn der Zeit, Thomas. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend, Kai.
Na, wie hoch ist der Stresslevel? Das Druckniveau, der Spannungszustand und ja, ich habe mein Synonyme-Lexikon wieder entdeckt, das war lustig.
War schon besser, sagen wir es mal so. Man hat es ja auch letzte Woche gemerkt, da konnten wir nicht aufnehmen. Deshalb schiffen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen um und ich hoffe, dass wir das so beibehalten können. Ich muss es nur mal hinkriegen, an einem Samstag oder Sonntag zu lesen, dann ist es auch, glaube ich, noch mal entspannter.
Aber, ach, du hast es da vielleicht einfacher, das ist...
Ja, das, genau. Ich habe keine Zwerge, die mich davon abhalten können dann.
Tja. Naja, wenn jetzt vielleicht die Freibad-Saison anfängt, habe ich. Wobei, nee, das Tablet nehme ich da nicht mit. Wenn ich es jetzt in Papierform hätte, würde ich es machen, aber das Tablet nehme ich nicht mit ins Schwimmbad.
Nee. Aber es gibt doch bestimmt auch so Spritzschutz-Tauchhüllen oder sowas.
Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass du dann halt den Platz nicht verlassen kannst, wenn da Elektronik rumliegt. Das mache ich nicht.
Das stimmt, ja.
Wir nehmen jetzt montags auf, das ist spannend.
Ja.
Also das funktioniert, solange montags Fußballtraining ist, dann kann ich mich da an die Seite setzen und kann dann lesen. Das funktioniert tatsächlich. Zumindest mal so ein halbes Kapitel kriege ich dann hin. Mhm. Weil da bist du ja doch immer wieder abgelenkt und hier gucken und dann doch noch und Menschen, die mit einem reden wollen, obwohl man da sitzt und liest. Naja.
Man versucht sich zu konzentrieren, genau.
Genau, und macht den Eindruck, dass man nicht brechen möchte.
Für andere sitzt man da und hat so rote Pfeile, die auf einen zeigen. Teil 4 ist das schon, habe ich gesehen.
Seit heute, ja. Wir sind heute in Teil 4 mit dem Namen Schwelle. Ich kann mir schon denken, welche Schwelle gemeint sein könnte. Vielleicht sind es auch mehrere aufeinanderfolgende oder parallel laufende Ereignisse von unterschiedlichen Charakteren, die gemeint sein könnten. Aber so, wir hätten ja den Fulcrum, den man noch über die Schwelle tragen muss. Dann vielleicht noch irgendwie die Serena. Die hat die Schwelle zwar schon großteils überschritten, aber vielleicht bei der auch noch, weil die will ja noch gerettet werden.
Ja, irgendwie schon.
Und der Tavitz.
Ich dachte mir auch was bei dem Wort. Aber ich muss jetzt sagen, das Kapitel hat mir noch keine Schwelle gezeigt.
Ach doch.
Ja?
Okay, ja, natürlich.
Dann bin ich mal gespannt.
Fangen wir an mit Kapitel 16. Heute kehren wir in nostalgischer Erinnerung an einen normalen Kreuzzug zu einem Aspekt des Imperiums zurück, der neben der ganzen Space Marine und Bolter Action mehr Beachtung finden sollte, nämlich zur Administration dieses gewaltigen Reichs. Ein Adept der Administration von Terra, der Ormond Braxton, wartet vor Fulcrums Gemächern und ist schon fuchsig, weil man ihn warten lässt. Das kann er ja gar nicht leiden.
Normal macht er so das nämlich.
Bitte?
Normal macht er das nämlich.
Und so einen hohen Beamten warten zu lassen, das schickt sich nicht. Da frage ich mich immer, ob die so selten mit Space Marines bzw. Primarchen zu tun haben, dass die nicht wissen, wo ihr Platz ist oder ob das einfach nur Ignoranz ist. Ich meine, das sind die Söhne des Imperators, also der Chef von allen Chefs. Und anscheinend denken die in sehr begrenzten Rahmen. Ja, aber er beschwert sich, ne? Weil das macht normalerweise er nur, also dieses Verhalten an anderen angedeihen lassen. Somit ist er nicht unbedingt ein Verfechter der goldenen Regel, aber wer ist das schon in dem Universum?
Lustig finde ich, dass noch erwähnt wird, dass er ein Bekannter ist von Evander Tobias und Kyrill Sindermann.
Mhm.
Also wahrscheinlich, ich glaube, man liest sogar später auch einen Iterator, aber mit etwas anderen Aufgaben. Weil, wie du schon gesagt hast, der ist ja eher so der Verwalter. Und der ist eigentlich bei Fulcrim, um ihm etwas zu erzählen, wartet aber jetzt vor der Tür, hört da schon Krach. Also Musik, aber in seinen Ohren halt Krach. Wobei er sich ja einredet, der hat ja auch keine Ahnung davon, also ist das ja vielleicht Musik, aber für ihn ist das Krach.
Er sitzt noch vor der Tür, ist aber frisch gebadet und frisch parfümiert. Er ist von seinen Untergebenen gebadet worden und dann von Fulcrims Untergebenen parfümiert worden. Er meint, es riecht gar nicht mal so schlecht, aber naja. Ja. Er ist doch eher mal nochmal dezenter unterwegs und aber lasst das jetzt erstmal so über sich ergehen.
Gut, er weiß ja, wo er ist. Insofern passt das schon.
Ja, ja. Tja. Und dann gehen die Türen auf.
Mhm. Er hat draußen schon so ein paar seltsame Dinge gesehen, die er nicht verstanden hat, weil er ja auch keine Ahnung von Kunst hat. Und dann kommt er rein in das Gemach und hört diesen Krach noch viel lauter und sieht andere Art von Kunst, inklusive einiger Bilder, die er nur mit Mühe und Not noch als Pornografie bezeichnen könnte. Eigentlich ist das viel schlimmer, was da dargestellt wird. Aber was er nicht sieht, ist Fulcrim.
Ja, der ist aber da. Und nachdem er sich dann auch mal bemerkbar macht, geht die Musik direkt aus. Mhm. Und von etwas weiter hinten wird er dann eingeladen einzutreten. Also Fulcrim ist da. Er hat sich nur quasi in den hinteren Teil der Gemälde versteckt. Also versteckt ist ein großes Wort. Ne? Also, aber er hat sich da hinten irgendwie verschanzt. Und der ist nur mit einem Lendenschutz bekleidet und hat sein Schwert in der Hand.
Fuchtelt damit rum. Das war das erste seltsame Bild in meinem Kopf.
Und das stinkt nach verrottendem Essen und ja, alles, was da gerade beschrieben wird, steht dann in starkem Kontrast zu Fulcrims Eloquenz, weil er wird halt, er begrüßt seinen Gast dann schon doch sehr vornehm, ne, und auch seinem Stand entsprechend und spricht ihn halt ganz normal an und nebenbei redet er halt dann immer noch mit sich selbst.
Genau. Das ist wichtig.
Und wir sind zeitlich Wochen nach der Perdus-Region. Also ob das Virusbombardement, ob das stattgefunden hat, das haben wir nicht mehr mitbekommen. Da sind wir irgendwie zeitlich rausgehüpft.
Genau. Wir erinnern uns ja, Fulcrim fand die Begegnung mit den Eldar etwas unangenehm und hat geschworen, sie quasi alle auszurotten, nachdem er einen ihrer Götter quasi umgebracht hat. Oder sagen wir den Avatar eines Gottes. Und da war er so ein bisschen außer sich und wollte, ja genau, mit Virusbomben alle Eldar-Welten zerstören. Aber irgendwie kriegen wir davon gerade nichts mit.
Das wissen nicht, ob das passiert ist oder ob es sich nochmal anders überlegt hat. Keine Ahnung. Er hat immer noch die Brandnarben von diesem Kampf. Also es ist immer noch nicht ganz verheilt. Mhm. Aber ansonsten ist er irre wie eh und je. Ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, dass der Braxton ihn nach einem Gefallen fragt, aber entweder habe ich mich da verlesen, weil das...
Nee, umgekehrt.
Umgekehrt.
Er schiebt ihn doch jetzt, ja genau, also er schiebt ihn doch jetzt zu dem Bild und will ja quasi seine Meinung wissen.
Ach, das war der Gefallen, da war es andersrum. Okay, ja, genau, ja, das Bild, Da dachte ich zuerst, Fulcrim hätte es selbst gemalt.
Dachte ich auch, genau. Und deshalb sagt der andere bewusst, besser nichts sagen.
Genau. Und da ist halt ein Bild und das soll eigentlich ein Porträt von Fulcrim sein, halt in voller Rüstung. Es ist aber so entstellt und quasi schon so eine Art schreckliche Karikatur, dass der Braxton davor steht und meint, hübsch. Weil er sich auch nicht sicher ist, wer das jetzt gemalt hat. Und der Fulcrum ist halt offensichtlich für ein Meisterwerk hält. Also der ist ja total angetan davon.
Und genau, es kommt dann relativ schnell heraus, dass nicht er das gemalt hat, was ja schon schlimm genug wäre, aber es wurde von Serena gemalt. Und wir wissen ja eigentlich, dass es sogar beauftragt war. Und das erklärt dann auch so ein bisschen den Gestank in diesem Raum.
Das Bild stinkt nämlich wie Hulle. Nämlich so, dass der Braxton schon anfängt zu würgen.
Ja, da muss er noch die Fassung bewahren bei dem Ganzen. Weil Fulcrim steht ja immer noch da und fuchtelt mit seinem Schwert rum. Das ist Die ganze Szene ist eine Karikatur, glaube ich.
Ja, die ganze Szene, da steht ein Typ im Lendenschurz, ne, und schwingt ein Schwert, redet mit sich selbst und du stehst vor einem Bild, das nach Kacke riecht. Toll.
Aber trotzdem kommt er dann jetzt auch zur Sache, nachdem er mehr oder weniger nicht seine Meinung zu dem Bild gesagt hat, was Fulcrim sowieso egal ist, weil er findet das ja toll. Und er erzählt halt, dass er Nachricht hat vom Sekliten, höchstpersönlich.
Der Malkador.
Genau, der Alte. So ungefähr reagiert Fulcrim, was dieser Braxton nicht gut findet, weil er doch so einen gewissen Respekt Malkador gegenüber selbst von Primarchen erwartet. Aber Fulcrim ist halt, oh ja, schwankt etwas in seiner Stimmung und auch in seiner Freundlichkeit.
Lustig zu beobachten, dass Fulcrim ab und zu mal wieder in die Welt zurückfindet. Und also Malgator hat eine Nachricht und es geht um Magnus zuerst mal. Also es geht auch um Magnus' Weigerung, sich dem Urteil des Konzils von Nikae zu beugen und macht somit weiter mit den Mysterien des Immateriums, also erforscht die weiter. Was halt zur Folge hat, was wir ja schon wissen, dass Malgator dem Magnus die Space Wolves hinterhergeschickt hat, also nach Prospero, um den Primarchen der Thousand Suns nach Terra zu bringen, um ihn dort halt vor Gericht zu stellen.
Was übrigens nicht das ist, was ich erwartet hatte. Ich ging davon aus, der hat ihn dahin geschickt, um ihn umbringen zu lassen.
Nee, das sollte ihn ja zurückbringen, um ihn vor Gericht stellen zu lassen. Das wussten wir schon.
Okay, ich hatte es irgendwie anders im Kopf. Vielleicht auch, weil ich irgendwann mal gelesen hatte, dass die Space Wolves die einzige Astartes-Legion sind, die darauf spezialisiert sind, andere Astartes zu töten.
Okay.
Weil sie quasi so der ausführende Arm des Imperators sind, wenn sich ein Primarch nicht schickt.
Du.
Genau. Aber dann ist es ja nicht ganz so schlimm, dann soll er in Anführungszeichen nur verurteilt werden.
Das kann ja sein, dass dann bei noch ein paar Thousand Suns umgebracht werden müssen. Mhm. Wahrscheinlich war das deswegen doch ganz gut, die zu schicken. Ja. Genau, er berichtet Fulcrim zudem noch von den Geschehnissen gegen die auretische Technokratie und Angrons Ausraster. Wo er ein paar Bürger des Imperiums dann umgebracht hat. Also wir erinnern uns, das war die Szene mit dem, im zweiten Buch war das, glaube ich, mit diesen unsäglich beschriebenen Schlachten, wo halt einfach nichts passiert ist, gefühlt. Also nichts Relevantes passiert ist, wo dann am Schluss diese Festung eingenommen wurde, wo auch Angron unter dieser Rampe begraben wurden, die explodiert ist. Mhm. Da war so eine Mine, die ist explodiert und hat es Angron begraben und der hat sich da aber nochmal rausgekämpft, war dann halt not amused und hat dann da angefangen rumzuschnitzeln. Und ja, das war so der erste Punkt, der einem sauer aufstoßen könnte.
Und das, obwohl die ja ihre Unterhosen auf Fähnchen hochgehalten haben. Also die haben quasi aufgegeben, wurden dann trotzdem abgeschlachtet. Das ist das genau. Einzige, an das ich mich noch erinnere an der Stelle. Weil, wie du sagst, ja, so wirklich spannend war das nicht.
Ja, es war ja auch noch die Szene, wo die imperiale Garde, der Anführer der imperialen Garde, die mit der 63. Flotte, also mit Horus. Mhm.
Der Varvaras, ne?
Wo der ja mitgereist ist und der zu dem Zeitpunkt ja umgelegt wurde. Mit einem, aus einem Boltergeschoss, also aus dem Bolter umgelegt wurde. Ja, genau, das war die Szene. Mhm. Dann berichtet er weiter von den Ereignissen nach Horus Verletzung auf Darwin und das Unglück in Anführungszeichen auf dem Landungsdeck, als die Astartes ihren Primarchen doch recht eilig auf die Krankenstation bringen wollten und ein paar Leute, sagen wir mal, ungünstig im Weg standen.
Ja, diese Anschuldigung, die findet Fulcrim ja ganz blöd und sagt, ja, und jetzt wollte Horus dafür die Schuld in die Schuhe schieben oder was? Und das versteht der Braxton so gar nicht. Weil bei allem Respekt, den sie da gegenüberbringen, dieser Kreuzzug hat ja schon ein höheres Ziel. Und an das sollten sie sich schon auch alle halten. Also er kann nicht ungestraft quasi die eigenen Leute umbringen. Und dann fällt so ein bisschen der Vorhang anscheinend bei Fulcrim und sagt, ja, stimmt eigentlich, ja.
Das aber, Das war ja noch die Szene, wo er dann plötzlich ausrastet, ne? Wo er dann auf den Braxton ja zugeht und das Schwert schon so erhoben hat, dass er ihn umlegen wollte. Und dann lichtet sich ja erst wieder der Vorhang, wo er dann merkt so, ups. Gut, oh, ein Schwert. Wie kommt denn das dahin?
Genau, das fand ich auch lustig beschrieben. Und die Tatsache, dass Braxton ab dem Moment sehr warme, nasse Beine hat.
Stimmt, da hat sich dann mal eingepisst. Muss ich aber keine Sorgen machen, dass das jemand riecht, da stinkt's ja eh.
Genau, genau. Ja, die Diskussion ist schon ein bisschen ungewöhnlich, die da stattfindet. Und man merkt, dass das Fulcrum zwar jetzt erstmal wieder quasi bei Sinnen ist, aber das schwankt weiter. Und so richtig zusammenfinden die beiden nicht, aber der Braxton lässt das mehr oder weniger einfach über sich ergehen, habe ich das Gefühl.
Ja gut, er soll ja halt noch seine Botschaft ja abliefern. Das ist ja sein einziges Ziel und er versucht das ja nur so einzuleiten, um nicht direkt aus den Schuhen gehauen zu werden.
Ja.
Denn das Eigentliche, was er ihm sagen soll, ist, dass Fulcrum zu Horus geschickt werden soll, um sicherzustellen, dass die Prinzipien des großen Kreuzzugs, die du auch schon erwähnt hast, dass die eingehalten werden. Ja, und an der Stelle ist das so ein bisschen wie den Teufel mit dem Belzbub austreiben, weil das bringt ja mal nichts, aber das kann der Malkador ja nicht wissen, wie es dem Fulcrum gerade jetzt schon geht. Und Fulcrum fragt dann auch noch, ob sie jetzt überwacht werden und ob sie jetzt nicht mehr das Vertrauen genießen, den Krieg im Namen des Imperators zu führen, und bringt dann auch noch seine Verbitterung zum Ausdruck ob der Situation und versichert dem Ormond dann aber, dass er zu Horus reisen wird, um seinen Bruder zu überwachen und dann auch Bericht zu erstatten.
Genau. Extrem glaubwürdig.
Ja, ja, also sehr sarkastisch bringt er das rüber, aber das checkt der Braxton entweder nicht oder er will es nicht und will einfach nur weg.
Genau, der will einfach nur weg. Der nimmt das dankend an und verbeugt sich und Fulcrum verbeugt sich. Beide zeigen im Inneren dem anderen den jeweils den Stinkefinger und dann gehen sie auseinander.
Genau.
Das ist so. Ja. Das war halt ein Auftrag, der wurde jetzt erledigt und jetzt kann er schnell weg. Aber so ganz schnell geht er nicht weg. Weil kaum ist er weit genug weg, hört er, dass Fulcrum wieder anfängt zu diskutieren.
Und er weiß nicht mit wem.
Nach, ne? Genau, er geht da mal gucken.
Er guckt nochmal so verstohlen zurück und sieht dann, dass der Fulcrum mit dem Gemälde spricht.
Ja.
Naja.
Ja. Und ganz typisch, dann endet auch dieser Abschnitt.
Genau, also er lebt noch, er hat es rausgeschafft. Er ist nicht umgelegt worden. Er hat eine leere Blase, ein wärmeres Bein. Aber ansonsten ist er unbeschadet da rausgekommen.
Gut, eventuell hat er jetzt ein bisschen anderes Image von Fulcrum so vor Augen, wenn er einen denkt. Aber ja, genau, die Hauptsache erstmal weg. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass Fulcrum ihm das Bild zeigt und ihn dann den Kopf abschlägt oder sowas und weitermalt. Irgend sowas Abartiges.
Ja, aber nee.
Also so ein bisschen bei sich ist er anscheinend schon noch ab und zu.
Genau. Also alles steht momentan, also jeder einzelne Abschnitt steht in so ein bisschen im Kontext, dass jemanden zu Gast hat, ja. Jetzt hatte der Fulcrum, hatte den Ormond zu Gast und jetzt hat die Serena auch zwei Leute zu Gast. Nur einem geht's nicht so gut.
Ja gut, der liegt halt dumm rum und blutet vor sich hin. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob Serena gerade dabei ist, wieder was zu malen oder anfangen will. Aber der andere, der noch am Leben ist, der ertappt sie ja quasi dabei.
Genau, sie ertappt sie dabei, sich neues Rohmaterial besorgt zu haben. Ne? Er hat sich gerade eine neue Leiche zu malen produziert. Und hat auch noch das Messer in der Hand, aber ja, ist erwischt worden.
Mhm. Ja, aber sie ist halt von Lucius erwischt worden, der entweder viel dümmer ist, als ich gedacht hätte, oder gerade einfach mitspielt.
Das ist ein Vollpfosten. Das habe ich schon immer gedacht, dass das ein Pfosten ist.
Okay. Ja. Auf jeden Fall schafft sie es, ihm glaubhaft darzustellen, dass das Ganze Notwehr war. Weil der Mann, der hier vor ihr liegt und ausblutet, sie ja quasi um den Finger gewickelt hat und dann in ihre eigenen Gemächer gelockt hat, um sich an ihr zu vergehen.
Genau, sie ist das arme, unschuldige, naive Opfer.
Und weint sogar.
Genau, an seine Brust gelehnt weint sie und spielt halt diese Opferkarte aus. Also verdrückt ein Tränchen mit voller Absicht. Und das steht ja auch da so, dass wenn sie jetzt anfängt, ein Tränchen zu verdrücken, dann wird man sie schon nicht beschuldigen. Ne? Und dann, da der Typ, der da liegt, ja eh nichts mehr sagen kann, passt das schon.
Funktioniert auch. Und sie stellt fest, das Anlügen von Lucius, einem Astartes, gibt ja auch so ein cooles Gefühl eigentlich.
Ja. Der Typ ist im Pfosten, ne? Es wird keine Untersuchung anberaumt, es wird kein forensisches Team hinzubestellt, nix. Nee. Passt schon so.
Der hat halt bekommen, was er verdient hat. Das ist so die Quintessenz von dem, was Lucius von sich gibt.
Ja, ich habe das auch nicht in aller Ausführlichkeit. Bei mir geht es jetzt schon an der Stelle weiter, wo Serena sich mit dem Messer eine Wunde ins Gesicht schneidet. Mhm. Um den Vorfall nicht zu vergessen, also den von ihr vorgetäuschten Vorfall, dass sie, naiv wie sie sei, einfach einen Mann in ihr Atelier gelassen hätte. Um das halt nicht zu vergessen, schnitzt sich halt so eine Wunde ins Gesicht mit ihrem Messer. Und dann kommt sie auch auf Lucius' gebrochene Nase zu sprechen und seinen Hass auf Loken, der sie ihm ja in einem unfairen Kampf gebrochen hat.
Genau, die ist jetzt voll schief und er ist ja maximal entstellt.
Das arme Opfer, armes Opfer Lucius. Genau. Und jetzt auch dazu, warum sich Lucius das Gesicht zerschneidet, denn jetzt macht er das hier zum ersten Mal, um seinen Hass auf Loken nicht zu vergessen.
Ja.
Was ja also überhaupt keinen Sinn macht, denn seine offensichtlich ledierte Nase ist ja schon Erinnerung genug an den Vorfall.
Genau, aber sie drängt ihn irgendwie dazu und es wird ja auch beschrieben, dass sie plötzlich so ein cooles Machtgefühl hat, weil sie kann ihn an der Stelle manipulieren. Was ja auch irgendwie ein bisschen Charakterschwäche von Lucius wieder offenbart.
Ja, Pfosten, wie gesagt.
Also, ja.
Aber kannst du dich erinnern, dass ich mal die These aufgestellt habe, dass Lucius die Narben hat, um die entstellte Nase zu verbergen?
Ja, muss ich auch dran denken.
Geht so stark in die Richtung, was wir hier jetzt gelesen haben, aber also auch wenn die Narben jetzt eine Verstärkung der Ursache seiner gebrochenen Nase sind, aber irgendwie
ja, sie sagt ja auch, hey, du bist ja eh entstellt, dann kannst du das jetzt auch machen. Das ist zu einfach. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so die Ursache ist. Weil
ich wusste, das kommt von der Nase.
Okay. Ja, okay.
Das ist wie bei One Piece, beim Captain Buggy. Hast du Nase gesagt?
Das geht bald weiter, ich freue mich schon.
Morgen, ja.
Echt, morgen schon?
Ja.
Krass. Dann hoffe ich, das Hotel hat Fernseher. Einen Fernseher, der funktioniert.
Aber zurück zu Fulgrim.
Genau, unserem neuen Freund, dem Bild.
Genau, weil die Szene mit der Serena ist auch schon vorbei. Und der Fulgrim streitet sich wieder mit seinem Bild.
Er hat auch noch so einen kleinen inneren Zwist erstmal, weil er erinnert sich daran, dass ja der Seher, der Eldrad, quasi schon prophezeit hat, dass Horus hier alle verraten wird. Fulgrim wollte das nicht glauben, er will es auch jetzt nicht glauben, aber so langsam zweifelt er ein bisschen daran und denkt, ah Mist, vielleicht dann jetzt doch, vielleicht hatte der Xenor ja recht. Das kann ja gar nicht sein. Und dass es nicht sein kann, kriegt er dann natürlich von dem Bild auch bestätigt, weil das bewegt ja auch den Mund. Wobei ich das nicht so ganz verstanden habe. Also es hat wohl Mimik, die aber ständig irgendwie verrutscht. Also ich weiß nicht, wie du die Szene gelesen hattest.
Er hat das Bild irgendwie gekriegt und dann ist halt der Geist aus seinem Kopf in das Bild gehüpft.
Ja.
Und dann hat sich halt der Mund von dem Bild angefangen zu bewegen. Ganz normal.
Ja gut, wie das halt so ist dann. Ja, okay.
Wie das allen von uns schon passiert ist. Das ist doch vollkommen logisch. Und ja, also ich denke mal eher, dass das halt drauf gemünzt ist, wie der Ormond ja auch gesagt hat, dass es halt eher eine Karikatur vom Fulgrim ist und halt schon nicht so hübsch. Von daher gehe ich mal davon aus, dass halt diese Gesichtszüge halt auch so kästlich oder so vielleicht auch so ungenau sind, was das mit dem verzogenen Mund und so weiter dann irgendwie vielleicht auch in der Art halt dann gemeint ist. Dass es eher Grimassen sind als Mimiken.
Ja. Die anscheinend ja Fulgrim durchaus zwischendurch wahrnimmt. Also er findet es ja nicht nur durchgehend toll. Und er hat doch zumindest erkannt, dass das nicht sein Unterbewusstsein war. sondern dass das irgendwas anderes war, was da mit ihm geredet hat und jetzt halt über das Bild mit ihm kommuniziert.
Mhm. Das muss er auf dem Planeten ja schon gecheckt haben. Mhm. Ich habe es mittlerweile schon wieder vergessen. Keine Ahnung.
Ja, mir fehlt noch so, genau an der Stelle halt die Schwelle. Oder meinst du, das ist die Schwelle?
Ja, das habe ich gemeint. Mhm. Weil der ist noch nicht ganz drüber gegangen.
Ja.
Am Schluss von dem Abschnitt wissen wir es ja auch immer noch nicht so ganz genau, ne? Aber da ist ja immer noch so irgendwie so Tanz auf der Rasierklinge.
Ja, und ich finde, in dem Abschnitt wird er erstaunlich vernünftig beschrieben, weil er diskutiert ja wirklich mit dem Bild und sagt, nee, Horus wird so einen Quatsch niemals machen. Mhm. Und das Bild erzählt aber dann quasi das Gleiche wie das, was man Horus selbst erzählt. Mhm. Nämlich, dass der Imperator, ihr heißgeliebter Vater, sie quasi wird fallen lassen und dafür sorgen will, dass er zum Gott wird und sie damit alle verrät.
Genau, und dass Fulcrum halt die Perfektion nie erreichen kann, weil der Imperator das nicht zulassen wird. Und das ist seine Achillesferse, die Perfektion nicht erreichen zu können.
Genau. Es will ja auch ständig wissen, vor was er sich fürchtet und fragt ihn dann nachher auch direkt. Und er sagt ja, er fürchtet sich vor allem davor zu versagen.
Vorher aber sagt die Stimme ja auch noch, dass Horus das Wissen der Altvorderen hat, ne? Und dass nur Horus ihn quasi zur Perfektion führen kann. Und der Fulcrum sträubt sich aber trotzdem immer noch dagegen, also davor, sich gegen den Imperator zu stellen. Und dann kommt halt, wie gesagt, die Frage, die du auch schon hier schon genannt hast, woher er sich fürchtet. Und die Antwort bleibt ja so ein bisschen als Cliffhanger stehen. So, hat Angst zu versagen, ganz klar. Also wenn man keine Perfektion erreichen kann, dann hat man Angst davor zu versagen. Und ich vermute aber mal, dass diese Antwort, diese Selbstreflexion ihn jetzt letztendlich aus der Bahn werfen wird. Oder in eine Bahn werfen wird. Weil wir kennen ihn ja aus den Begegnungen mit Horus. Und da ist er als recht souverän aufgetreten und nicht so zerrissen, wie er hier dargestellt wird.
Genau, und die Begegnungen kommen ja auch noch.
Richtig, deswegen, also er muss ja irgendwo mal nochmal gefestigt werden, egal in welche Richtung.
Ja, das stimmt. Ich hatte es an der Stelle nicht verstanden, warum das jetzt dafür sorgt, dass er quasi irgendwie über die Schwelle geht, weil er ja immer noch am Diskutieren ist und das Ganze irgendwie nicht cool findet und nicht wahrhaben will.
Aber vielleicht ist das diese Angst, die er hat, also diese, dass er jetzt erkennt, dass er halt Angst vor dem Versagen hat und dass es dadurch ja keinen Ausweg gibt, nicht Perfektion erreichen zu wollen. Ja, der einzige Weg ist, Perfektion erreichen zu können, der Weg über Horus ist. Mhm. Weil die Stimme sagt ja, der Imperator ist es nicht.
Ja. Ich dachte bei der Stimme zuerst, die würde tatsächlich auch gegen das arbeiten, was Horus manipuliert hat.
Nochmal, was?
Ich dachte, die Stimme würde... Also wäre schon Chaos, irgendwie Chaos-Gott. Wir wissen ja, dass es eigentlich Slaanesh ist oder ein Avatar des Slaanesh. Aber ich dachte, die arbeitet so ein bisschen gegen das, was Horus macht. Weil Horus ist ja quasi von allen Göttern so ein bisschen berührt, aber wie man früher gesagt hat, so klassisch ungeteilt. Der dient ja nicht einem Chaos-Gott. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Chaos-Götter untereinander auch nicht unbedingt die besten Buddies sind und sich gegenseitig gerne einen reindrücken. Deshalb habe ich schon damit gerechnet, jetzt auch von der Beschreibung her, dass er Fulcrum gegen den Imperator, aber auch gegen Horus aufhetzt.
Ja, war ich mir halt nicht sicher. Also ich habe irgendwie schon den Eindruck gehabt, dass er den halt jetzt schon in Richtung Horus drückt. Mhm. Weil wir ja wissen, dass Fulcrum ja mit Horus ja auch interagiert. Von daher muss es ja irgendwie sein. Ich glaube aber trotzdem, dass er vielleicht noch seine eigene Agenda hat. Also für mich ist Slaanesh so ein bisschen wie Loki.
Mhm.
Ja, immer so ein bisschen opportunistisch, immer da ein bisschen mitmischen, wenn es den eigenen Zwecken dient, aber dann trotzdem noch seine eigene Agenda verfolgen.
Ja.
Das wird für mich passen, aber wissen wir jetzt noch nicht.
Nee, wir sind ja noch nicht über die Schwelle gegangen.
Richtig.
Ja.
Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt des Kapitels. Was relativ kurz ist, da habe ich nur zwei Sätze. Denn jetzt liegt der Marius auf dem Operationstisch von Fabius.
Ja, ich habe sogar nur einen Satz. habe auch aufgeschrieben, dass der Marius Vairosian auf dem Tisch von Fabius liegt. Er ist aber nicht gelähmt oder sediert wie Eidolon, sondern er ist eher festgebunden. So von der Beschreibung her. Das stelle ich mir halt, also er kann sich nicht bewegen, weil er wirklich physisch fixiert ist.
Echt? Ich habe jetzt nur gelesen, dass er wieder paralysiert ist, weil es fällt ihm ja auch schwer zu sprechen.
Ja, ja. Das ist das, was mich irritiert hat, aber ich habe es mir noch unangenehmer vorgestellt.
Ne? Ja, er fühlt sich genauso verwundbar wie Eidolon. Also,
ja.
Ja. Ja. Da müssen sie jetzt einmal alle einmal durch.
Genau, damit Fabius seinen Spaß hat.
Ja, der kriegt jetzt auch eine Verbesserung. Welche Verbesserung, wissen wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr erzählt, denn das Kapitel ist jetzt schon vorbei.
Die Szene ist so die einzige, die irgendwie nicht reinpasst in die anderen Abschnitte, finde ich.
Wieso? Fabius hat auch jemanden zu Gast.
Ja, okay. Wenn man es so sieht, ja, okay.
Fulcrum hat sich selbst zum Gast, in Anführungszeichen.
Ja, das genau. Ja. Okay, dann passt's, ja.
Ja, ich weiß nicht, warum das ist auch, also es wirkt wirklich so ein bisschen deplatziert. Ne? Also das muss jetzt wahrscheinlich noch da rein, weil es sonst nirgends hingepasst hat. Und am Anfang eines Kapitels ist es wahrscheinlich, macht es keinen Sinn. Mehr Story hat es wahrscheinlich nicht hergegeben, hat das hier ans Ende gesetzt. Damit wir wissen, dass jetzt noch jemand angepasst wird. Ja. Aber was der kriegt, weißt du nicht, oder?
Nee, also der Charakter ist bisher für mich stark im Hintergrund gewesen. Mhm. Das war ja der so ein bisschen dieses 0-1-Denken hat. Absolut auf alle Befehle hört. Ich glaube auch nur deshalb liegt er hier, weil Eidolon das ja befohlen hat.
Mhm.
Das war doch der in Ungnade gefallen ist und deshalb so schlecht drauf war die ganze Zeit. Weil er irgendwas verkackt hat. Ich meine ja.
War es nicht der Demeter, der alles verkackt hat und deswegen so.
Nee, der Demeter hat ja leider zu viel gemacht und hat es deshalb bei den anderen verkackt, weil er ja quasi gestürmt hat und erfolgreich war.
Ach so, nee, ich meine am Anfang, wo er einmal abgesoffen ist.
Ja gut, da konnte er ja nichts machen, weil er abgesoffen ist, genau.
Ja,
ich weiß nicht mehr, was es war bei dem Marius. Der war, ich glaube, im letzten Kapitel ist es ihm erst wieder besser gegangen, weil er wieder mitspielen durfte. Aber davor war er immer im Hintergrund.
War Marius nicht der den Truppenteile weggeschossen wurden beim Angriff auf die letzte Laia?
Ja, das könnte Insel. Passen, dass das der war, ja, genau.
Der dann zu spät zum Kampf kam, weil er keine Truppen mehr hatte.
Ja. Genau.
Für was er genau genommen auch nicht wirklich was konnte. Aber.
Ja. Das ist eine andere Geschichte.
Ja, mehrere Schwellen hätte man hier schon erkennen können. Aber wie gesagt, Schwelle heißt ja der ganze Teil. Und dazu gehören ja nicht nur die Kapitel 16, sondern auch 17, 18 und 19 noch.
Mhm.
Bei 20 bin ich mir gar nicht sicher. Aber 25 Kapitel hat das Buch ja insgesamt. Das heißt, es kommt auch noch ein Teil 5 später.
Ja. Dann muss es ja auch Schwellen in die andere Richtung geben, ne? Oder meinst du, die bleiben eher da, wo sie sind?
Ich denke, dass die Schwellen halt irgendwann mal aufgelöst werden, dass die alle über die Schwelle drüber gehen und sich dann dementsprechend entscheiden. Ich meine, Fulcrum wird sich in eine bestimmte Richtung entscheiden, das wissen wir ja schon. Und ob die Sirene nochmal zurückkommt, wenn man gerettet werden will, sie ja.
Noch, ja. Noch. Also tatsächlich hat sie ja, sie wurde überrascht von Lucius und hat ja auch kurz überlegt, ob es vielleicht sogar Ostian sein könnte, der sie nochmal retten oder ihr nochmal helfen will.
Genau.
Also hat sie es noch nicht aufgegeben.
Genau, also da ist sie ja, wie gesagt, auch noch nicht entschieden.
Mhm.
Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, als sie den Typen umgebracht hat, dass es nicht so ganz bei sich war, dass er da irgendwie aus dem Delirium erst raus ist und sich dann schnell überlegt hat, dem Lucius diese Geschichte zu erzählen.
Ja.
Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir es heute nicht länger, als es sein muss. Lasst uns gerne eine Bewertung da, erzählt gerne von uns und berichtet anderen von uns. Tragt die Kunde in die Welt und dann hören wir uns das nächste Mal wieder hier bei den Two Cool Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht.